Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, auch heute nochmal da in der Gemeinde am Wort zu dienen. Und wir wollen gemeinsam weitermachen im Philipperbrief. Wir haben ja etliches durchgenommen aus Philipper Kapitel 3. Aber vorher möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir als Gemeinde, als Geschwister im Glauben vor dir kommen dürfen. Und wir wissen, du bist gegenwärtig. Wir wissen, du hast eine Botschaft für uns. Wir wissen, du willst uns ganz besonders segnen am heutigen Morgen. Danke, Herr, für die Lieder, wo wir gesungen haben, dir zu Ehre, Herr. Danke, dass wir auch diese Art Möglichkeit haben. Aber Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, Herr, öffne du unsere Augen, unsere Herzen, unser Verstand, dass wir es so verstehen, wie du es gemeint hast. Amen.
Amen.
Ja, für die, die gestern und vorgestern nicht da waren, möchte ich ganz kurz repetieren, was wir schon alles so durchgenommen haben. Wie das Thema ist ja, ein Jude findet Christus oder findet Jesus. Wir haben gesehen, diese Herausforderung, welche ein Jude hat, diese Herausforderung als Jude hin zu Christus. Wie das Judentum in gewisser Hinsicht sich auch entfernt hat von der biblischen Wahrheit. Wie das Judentum, ja in gewisser Hinsicht, das sagt auch Jesaja Kapitel 6, dass das Volk Israel in gewisser Hinsicht blind ist. Und da sehen wir diese Bekehrung eines Paulus und wo Paulus sich bekehrt hat, hat er eins erkannt, wie groß Christus ist, wie groß dieses Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha ist und was dies wiederum heißt für seinen Alltag. Und er beginnt ja diesen Abschnitt mit einer Warnung. Er warnt, Vers 2, hab Acht auf die Hunde, hab Acht auf die bösen Arbeiter, hab Acht auf die Zerschneidung. Also er warnt, dass in der Gemeinde Menschen hineinkommen werden, die eher zerstören wollen. Solche, die falsche Lehre hineinbringen. Solche, die Lehre hineinbringen, die wegführen vom Evangelium hin zu einem anderen Evangelium. Und Paulus, er betont es ja im Galaterbrief, lass uns Galater Kapitel 1 öffnen, Galater 1, Vers 8, da lesen wir, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anders als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigen haben, der sei verflucht. Es gibt kein anderes Evangelium, es gibt keine andere Rettung, als nur der durch Jesus Christus, als durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Für Paulus war das lange Zeit unklar. Aber da gibt er ein Zeugnis, was er war und zu was er geworden ist. Und er gibt ein Zeugnis, ja, er konnte auch auf Fleisch vertrauen. Und er sagt, auf Fleisch vertrauen, das heißt, was er natürlich hat und was er alles so erreicht hat, als damals, als ein Pharisäer, als ein Jude, der ein Pharisäer war. Und er sagt, wenn ich auf Fleisch vertraue, wenn jemand auf Fleisch vertraut, ich viel mehr. Und Vers 5 lesen wir, beschnitten am achten Tag. Aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von einem Hebräer, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Also er sagt, ich habe vieles menschlich gesehen erreicht, aber wo Christus sich ihm offenbart hat, dort auf dem Weg nach Damaskus, ist all dies, was er war, als Jude, durch seine Eifer und so weiter, sagt er folgendes, Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Wille ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also was Paulus da betont, ich halte nicht an dem fest, was ich einmal war. Achtung, er sagt nicht, dass es schlecht war, das, was er war. Er sagt nicht, dass es schlecht ist, dass er ein Jude ist, sondern in Römer Kapitel 9, das haben wir ja gelesen, es ist sogar ein Privileg, ein Jude zu sein. In dieser Hinsicht, dass du vieles bekommen hast, um auch Christus zu erkennen. Aber wo er Christus erkannt hat, dann war all das nur Nebensache. Es war nur Nebensache. Weil in Christus hat er so viel mehr. Und das müssen wir vor Auge haben, dass vor Gott, da ist weder Jude noch Heide. Die Gemeinde, Juden und Heiden gemeinsam beten wir Gott, dem Vater, an. Es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und dies hat Paulus erfahren. Er hat erfahren, was es heißt. Der Weg zum Vater ist offen. Als Jude wusste er, der Weg ist geschlossen. Der Vorhang im Tempel. Dieser Weg ist nicht offen. Einmal im Jahr ging der hohe Priester in das Allerheiligste hinein mit Furcht und Zittern. Und auf einmal durch Christus versteht Paulus, der Weg ist offen. Und er betont mehrere Punkte, was er alles durch Christus hat oder was durch seine Bekehrung geschah. Erstmal die Erkenntnis Christi. Wir haben das gestern ausführlich durchgenommen. Das hat mit einer Beziehung zu tun. Mit einer Beziehung, welche wir auch in Römer Kapitel 8 sehen. Durch Christus kommen wir zum Vater und sagen, aber Vater. Lass uns lesen, Römer Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir haben eine persönliche Beziehung durch Christus, durch den Heiligen Geist in uns, sodass wir zu Gott kommen können ohne Furcht, weil er uns errettet hat, weil wir sein Eigentum sind. Und auf einmal war für Paulus Gott nicht ein distanzierter Gott, sondern ein ganz persönlicher Erretter und Gott. Es war diese Erkenntnis. Zweiter Punkt war Gerechtigkeit. Ich bin gerecht vor Gott. Und andere, nicht Gerechtigkeit durch den Fleisch, also durch eigene Werke, sondern Gerechtigkeit, welche Gott durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen hat. Ich bin gerecht und heilig vor Gott. Jeder wiedergeborene Christ ist gerecht vor Gott. Wir werden heute noch sehen, Paulus sagt nicht, dass er perfekt ist. Oh nein. Weil das wäre dann eine falsche Schlussfolgerung. Aber in seiner Stellung vor Gott sagt er, ich bin gerechtfertigt, gerecht und heilig. Das ist ganz eine wichtige Erkenntnis. Dass wir die ständig vor Auge haben. Weiter lesen wir, lesen nochmal Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Wille ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ihr zur Auferstehung aus dem Tode gelange. Also Paulus hat diese Hoffnung vor Auge gehabt, dass dieser Glaube auf Erde hat eine ewige Belohnung. Dass, weil ich da auf Erde auf Christus glaube, werde ich einmal ewig bei Gott sein. Weil ich gerecht und heilig bin durch den Opfertod Jesu Christi. Und weil er auferstanden ist, werde auch ich einmal ewig bei ihm sein. Und dies war ihm ständig vor Augen. Geschwister, in aller Nöte dieser Welt, ich weiß nicht, was alles noch auf uns zukommt, sollte ein Christ ein Mensch sein, der zuversichtlich ist. Ich bin nie zuversichtlich, wenn ich das heute und jetzt sehe. Aber ich bin zuversichtlich, wenn ich dies sehe, was der Herr für mich vorbereitet hat. Wenn ich dies vor Auge habe, ich werde einmal ewig bei ihm sein, dass kein Kraft dieser Welt und diese Hoffnung wegnehmen kann. Ein Christ ist einer, der in der größten Not trotzdem kann dies erfüllen, was Paulus sagt. Ich lese 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Kapitel 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn allerzeit. Abermals sage ich, freut euch. Was ist das für eine Freude? Es ist eine Freude, die nicht abhängig ist von das Heute und Jetzt. Es ist nicht abhängig von irdischen Umständen. Logisch, wenn es uns ja körperlich gut geht, wenn es uns finanziell gut geht, dann fällt es mir ja menschlich gesehen viel einfacher, Freude zu haben. Wenn es in der Familie alles klappt, wenn es in der Ehe alles wunderbar ist, wenn ich keine Schulden habe und so weiter. Wenn ich meinen Traumjob habe. Aber nicht das ist das, was Paulus da meint. Es ist eine Freude, die nicht abhängig ist von irdischen Umständen. Und Paulus schreibt, das haben wir ja gestern betont, er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. In Philippi wurde er ausgepeitscht. In Philippi saß er im Kerker. Und in Philippi hatte er nichts Besseres zu tun mit Silas, nachdem er ausgepeitscht wurde, zusammengeschlagen wurde, am Holz gebunden wurde im Kerker. Hatte nichts Besseres zu tun als Gott lobe und preisen. Wow. Und dieser Paulus schreibt genau diesen Brief. Er hat Vollmacht, weil er lebte, was er glaubte. Ja, Geschwister, das Leben, was wir glauben, ist von enormer Wichtigkeit. So oft fehlt es uns, als ein lebendiges Zeugnis zu sein. Und Paulus erkennt dies. Darum hört er nicht auf und sagt, all dies habe ich durch meine Wiedergeburt. Weil dann sagt er Folgendes, Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wovor ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lass uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lass uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Also Paulus war es klar. Für viele war er ja ein großes Vorbild. Aber da stand der Gefahr, dass die Menschen denken, Paulus hat die oberste Stufe der geistliche Perfektionismus erreicht. Und Paulus bringt sie zurück zur Realität. Nein, habe ich nicht. Auch ich habe meine Kämpfe. Auch ich habe meinen Alltag. Auch ich habe meine Anfechtungen. Ich mache mir gar keine Illusion. Ich habe den Ziel heute und jetzt erreicht. Ja, ein Christ sollte erkennen, ich bin gerecht und heilig vor Gott. Gott sieht mir als ein Mensch ohne Sünde durch Christus. Aber selber bin ich immer noch in diesem Kampf. Fleisch um Geist. Bin immer noch in diesem Kampf, weil ich da auf Erde bin. Und Paulus erkennt dies und sagt, Geschwister, weil ihr wiedergeborene Christen seid, heißt das für euch auch, ich sage es mal in meinen Worten, schwerste Arbeit. Ja, ein geistlicher Leben ist nicht immer so einfach. Das geistliche Leben hat mit Disziplin zu tun. Gebetsleben. Der Bruder hat erwähnt, Donnerstag, gemeinsames Gebet. Und er hat ein Phänomen erwähnt, der in aller Gemeinde ist. Ein trauriges Phänomen. Aber bevor ich dieses Phänomen erwähne, dann öffne ich 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2. Und bitte steinigt mich nicht nachher, ja. lesen wir Vers 8, 1. Timotheus 2, Vers 8. Lesen wir, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Männer, wir haben die Aufgabe bekommen, diese Verantwortung der hohepriestlichen Art, das Gebet, das priesterliche Art, das Gebet vorstehen, vor der Gemeinde, vor unserer Familie. Wir sind berufen, diesen Kampf zu führen. Und Gebet heißt Kampf. Gebet heißt Disziplin. Gebet heißt Zeit zu nehmen. Wenn wir nach Gethsemane gehen, wie war es dort? Die Jünger, Geschwister, wir würden alle an dieser Abend einschlafen, ohne Ausnahme. Vielleicht gibt es so Nachtmenschen unter uns, die vielleicht nicht. Ja. Aber das war ein langer Tag. Sie haben das Passafest gefeiert. Da waren auch, die haben ja auch Wein getrunken. Nach so einem langen Tag mussten sie noch vom Zionsberg unten zum Gethsemane gehen zu Fuß. Nochmal 20 Minuten. Wahrscheinlich waren sie nachher fix und fertig. Und Jesus sagt, was? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir im Gebet bleiben? Nein, sie konnte nicht. Ja, es hat mit Disziplin zu tun. Achtung, nicht Gesetzlichkeit. Wenn jemand jetzt sagt, ich werde jetzt diszipliniert sein, ich bete jeden Tag eine Stunde, Tag, Tag, Tag und so weiter und so fort. Aber er macht das, weil er irgendwie Gott befriedigen will, dann wird das Gesetzlichkeit. Aber im Gebet hast du Gemeinschaft mit Gott. Durch Gebet wirst du Gott erfahren, wirst seine Kraft erfahren. Und wenn wir etwas bewegen wollen, dann muss es anfangen durch Gebet. Ja, Geschwister, wir alle sind gerufen, um zu beten. Und ich habe gesagt, ein Phänomen in allen Gemeinden. Tatsächlich, auch bei uns in der Gemeinde ist es so, in der Gebetsstunde, wir sind ungefähr 50% Männer, 50% Frauen, das ist noch positiv, ja. Aber die Männer sind irgendwie ein bisschen scheu, wenn es um Gebet geht. Sie nehmen diese Verantwortung nicht wahr. Oft sind das die Frauen, die genau diese Verantwortung wahrnehmen. Und es ist ja auch gut, dass man betet. Aber Männer, 1. Timotheus 2, ich will, dass die Männer beten. Also was heißt das? Die geistliche Verantwortung übernehmen, welche Gott schon in der Schöpfung geschaffen hat. Und somit auch in der Gemeinde. Also, die Verantwortung liegt bei uns. Nochmal zurück zu Paulus, er sagt, macht euch keine Illusion, nein, ich habe es noch nicht erreicht. Wir sind auf dem Moment der Bekehrung, was? In ein Wachstumprozess. Viele Christen oder viele Menschen bekehren sich, erleben eine Wiedergeburt und man merkt am Anfang ein gewisser Eifer im Glauben. Man wächst, wächst, wächst und dann passiert etwas. Nach 2, 3 Jahren stagniert der Wachstum und man bleibt irgendwie stehen. Genau das ist das, was Paulus nicht will. Und viele Christen sind einfach zufrieden in dem Ort und dem Platz, wo sie jetzt sind. In ihrem Glaubensleben. Sind wir ehrlich? Jeder soll sich selber mal fragen, ist das Glaubensleben für mich nur noch Tradition geworden? Oder ist es eine lebendige Beziehung? Tue ich es, weil Gott es irgendwie von mir erwartet? Oder tue ich es, um Christo ähnlicher zu werden? Und genau dorthin will Paulus auch sie bringen. Lass uns einen Vers lesen aus 2. Petrus zum Beispiel. 2. Petrus, Kapitel 3. Dann sehen wir, dass Petrus genau auch dies erkannt. Auch die Petrusbriefe sind ja Abschiedsbriefe, vor allem der 2. Petrusbrief. Und da sagt er zum Beispiel Vers 14, darum Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Was sagt er nochmal? Eifrig bemüht. Was hat das? Das hat mit einem Akt von uns zu tun. Es liegt an uns, durch den Geist Gottes in uns, der uns ja aufrüttelt, im Glaube zu wachsen. Große Not heute in der Gemeinde ist, dass er voll von geistlichen Babys ist. Entschuldigung. Ja. Babys im Glauben. Und es fehlt an diese reife Wachstum. Wir lesen weiter, Vers 18, auch von 2. Petrus 3, sagt Petrus, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also er sagt, ihr seid gläubig, jetzt beginnt ein Wachstum. Ein Wachstum, der dann aufhört, wenn wir bei ihm sein werden. Es sollte so sein, Geschwister, wenn ich nächstes Jahr zu euch komme. Ich hoffe, ich komme, ja? Ja, hoffentlich, ja. Wenn der Herr will und wir leben. Ja. Und das wäre noch besser, ja. Dann werden wir vollkommen sein, definitiv. Aber bis dorthin, es sollte so sein, dass nächstes Jahr, wenn ihr mich begegnet, ich euch begegne, dass man merkt, wow, die Geschwister da in Pandorf, die sind nicht mehr die gleiche wie letztes Jahr. Sind alle älter geworden. Ja, sie sind alle ein bisschen älter geworden, das gehört dazu. Aber sie sind alle so im Glauben gewachsen. Sie sind Christus ähnlicher geworden. Und das gilt nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ja? Dass ihr nächstes Jahr sagt, puh, was ist mit dem los? Auch er ist älter geworden, aber ja, also Glatze wird immer größer da, ja. Ja, ihr wisst, mein Bruder hat einen Lehrer gehabt, der hat eine Vollglatze gehabt mit 30. Und der erste Tag, wo er in die Klasse reinkam, hat er dann die Schüler gesagt, ihr müsst eins wissen, Gott hat ein paar perfekte Köpfe geschafft. Der Rest hat er mit Haare bedeckt. Ja. Aber so wie zum Glatze, wir gehen weiter. Es ist ja so, dass man erkennt, wir sind in diesem Prozess von Christo-Ähnlichkeit. Und dieser Prozess hört nicht auf. Das hat dort angefangen, wo wir uns bekehrt haben. Und so betont Paulus ganz, ganz klar, ich bin in diesem Prozess. Und es ist schön, dass Paulus es sagt. Ja. Und warum sollten wir in diesem Prozess sein? Also erstens, es ehrt Gott. Es ehrt Gott, dass man merkt, du lebst ein Leben ganz zur Ehre Gottes. Ja, ein Leben zur Ehre Gottes. Paulus macht das uns ganz einfach. Er sagt, ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Paulus nimmt das Einfachste überhaupt, denn er sagt, es gehört Gott. Also es gibt keinen Bereich unserer Leben, der schlussendlich nicht ganz zur Ehre Gottes sein sollte. Eine Ehe zur Ehre Gottes. Familienleben zur Ehre Gottes. Du fährst Auto zur Ehre Gottes. Ja, alles zur Ehre Gottes. Du isst zur Ehre Gottes. Du liest ein Buch zur Ehre Gottes. Du schaust einen Film zur Ehre Gottes. Und dann wird es ziemlich einfach. Weil auf einmal merkst du, oh, dieser Film, ja, eher nicht. Es ehrt Gott nicht im Geringsten. Also was machst du mit dem? Weg. Das macht man gar nicht so einfach. Ja. Ein Kollege von mir, der hat sich bekehrt, der hat ziemlich eine große Mulde bestellen müssen. Ja. Vieles weggeschmissen, vieles. Aber in diesem Prozess sind wir ständig. Alles zur Ehre Gottes. Du redest zur Ehre Gottes. Lass uns das noch ein bisschen schwerer machen. Du denke zur Ehre Gottes. Dorthin will Jesus uns bringen. Vielleicht oft fragen wir uns, wie ist dies möglich? Weil in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 redet Jesus genau über dies, über eine neue Gesinnung. Und wie ist diese neue Gesinnung möglich? Dass das eigene Ich stirbt und immer mehr Christus Gestalt gewinnt. In diesem Prozess befinden wir uns alle. Und leider, Geschwister, leider haben wir diesen Prozess vergessen. Der Alltag hat der Kontrolle übernommen. Unsere eigene Begierde sind wieder im Vordergrund. Unser Stolz, unser Ego, das kommt so schnell hinein. Und wir vergessen, um was es wirklich geht. Und Paulus war dies bewusst. Und deshalb, was sagt er noch? Nochmal, warum dieser Prozess? Dieser Prozess ist eine ständige Erneuerung, wenn der schlussendlich auch sichtbar wird. Durch diesen Prozess wird die Wahrheit Gottes immer auch in mir und durch mich sichtbar. Dieser Prozess wird jeglichen Bereich meiner Leben verändern. Und da vielleicht als Ermutigung, aber auch als Ermahnung, dass wir verstehen, dass ein Mensch, der sich bekehrt, oft wissen wir, die wir lange im Glauben sind, wie der Mensch leben muss. Aber der Mensch, der sich bekehrt, manchmal ist es ein Prozess. Und manchmal können wir, da wir den Maßstab ja kennen, so einen Mensch fast mit dem Hammer totschlagen. Ja? Auch er befindet sich jetzt in einem Prozess. Und dieser Prozess durch den Geist Gottes, es wird vieles wirken. Aber nicht sofort hat er die komplette Erkenntnis, der du hast, der du schon 20 Jahre im Glaube bist. Darum heißt es, ihm anzunehmen, geduldig zu sein, Jüngerschaft zu machen. Und durchs Wort und Gottes Geist wird auch dieser Mensch immer mehr Christo-ähnlicher. Aber damit er Christo-ähnlicher werde, braucht er Gemeindeleben und braucht was noch? Vorbilder, die vorangehen. Und da muss ich vielleicht die ältere Generation auch zwischendurch mal ermahnen. Oft sind wir, die wir lang im Glaube sind, nicht immer Vorbilder. Oft sind wir nicht die, die wir sein sollten nach 30, 40, 50 Jahren Glaubensleben. Oft sind wir sogar ein Hindernis für eine junge Generation. Durch unsere vielleicht Gesetzlichkeit, Sturheit. Ja, ich weiß, es ist nicht immer so einfach. Ja. Aber, Geschwister, wir dienen einander. Wir sind füreinander da. Und deshalb, der Wachstumsprozess hört nie auf. Das ist genau dies, wo Paulus ihnen sagen will, nein, ich habe es nicht erreicht. Es ist gut, dass Paulus es sagt, nicht? Für viele war er der perfekte Gläubige. Und diesen Brief schreibt er ja ungefähr 30 Jahre nach seiner Bekehrung. Und er kann sagen, ich bin in diesem Prozess. Ja, es gibt einen Moment im Leben eines Paulus, wo er sagt, nicht mehr, ich bin im Wachstum. Lass uns öffnen, 2. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 4. Geschwister, wenn wir heute vor der Ewigkeit stehen, können wir dies auch sagen, was Paulus sagt. Paulus sagt, kurz vor der Ewigkeit, Vers 6 und 7, denn ich werde schon geopfert. Die Zeit meines Aufbruchs ist nah. Und jetzt kommt es. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Dies erwartet auch uns. Aber Paulus konnte dort im Kerker sagen, ja, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und warum konnte er dies sagen? Weil er in diese Abhängigkeit vom Geist Gottes gehandelt hat und eins verstanden hat, ich bin in ein Wachstum. Dreimal in diesem Text, wo wir gelesen haben, aus Philipper 3, sagt er, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, oder zweite Mal, oder schon vollendet wäre, das heißt vollendet in diesen Perfektionismus hineingekommen bin. Vers 13, ich halte mich nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Also ein Christ, der zufrieden ist mit seinem momentanen christlichen Leben, hat irgendwas nicht begriffen. Weil Paulus war nicht zufrieden. Und er kannte, dass wenn ich jetzt zufrieden werde, dann stehe ich in der Situation, dass ich falle. Sondern ich muss in diesem Prozess bleiben. Ja, Geschwister, wir sind in einem geistlichen Wachstum. Das ist Punkt Nummer 1 für heute. Und er beschreibt diesen Prozess, Vers 12, er sagt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Was sagt er? Ich jage aber danach. Vers 14, nochmal. Ich jage auf das Ziel, zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Paulus erlebte es, ein Bild einer Athlet zu nehmen, der auf dem Rennbahn ist, der das Ziel vor Auge hat. Und er benutzt jede einzelne Muskel, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe von einem Tennisspieler gelesen, der war nie Nummer 1 der Welt, lange Zeit war er nicht. Und sein Trainer hat ihm gesagt, weißt du, du hast ein Problem, du hast zu viel Muskeln. Ja, er hat schon, das war ja sehr gut, dass ein Tennisspieler viel Muskeln hat, aber er hat die falschen Muskeln gehabt. Und dann hat er sich umtrainieren lassen und genau dies trainiert, was er für seine Sportart brauchte. Und er wurde zu Nummer 1 über längere Zeit. Also, er musste alles daran setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Er jagte dieses Ziel zu und hat alles entfernt, was stören kann, um dieses Ziel zu erreichen. Diesmal war das Muskelmassen. Das ist ein irdisches Beispiel, der genau auch Paulus benutzt, um zu zeigen, Geschwister, entfernt alles, was eure geistliche Leben stören kann. Setzt eure gesamte Kraft ein, nochmal, ich jage, um dieses Ziel zu erreichen. Wichtig aber ist, was sagt er da in Vers 12? Nochmal, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wovon ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ich habe es ja schon und trotzdem jage ich danach. Wisst ihr, keiner kann es uns wegnehmen. Keiner kann es uns wegnehmen. Wenn du ein Kind Gottes bist, du hast es. Wehe dem, der jetzt aber sagt, okay, in dem Fall lebe ich so, wie ich will. Ich habe es ja bekommen. Ein wiedergeborener Christ wird dies nie sagen können. Weil der Geist Gottes in dir sagt, jage, jage, werde Christo ähnlicher. Ich glaube ja, unter uns Christen gibt es viele Mitläufer. Viele, wo dabei sind. Vielleicht auch unter uns konservative Christen. Weil ich bin mit der Tradition aufgewachsen. Ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, in der Gebetsstunde. Ich bete auch zwischendurch mal. Ich lese auch hin und wieder mal Gottes Wort. Ja, wo ist das Problem? Aber ich habe nicht verstanden. Nein, du bist ergriffen worden von Gott für ein Ziel. Du hast eine Aufgabe, einen Auftrag da auf Erde. Nicht du lebst, sondern Christus lebt in dir. Nochmal, Geschwister, das ist doch dies, was wir bezeugt haben in unserer Taufe. Wer ist als Erwachsener getauft worden? Was habt ihr bezeugt? Was habt ihr bezeugt? Ich bin gestorben und Christus lebt in mir. Ist das aber so? Genau das ist, die Taufe ist nochmal eine Proklamation. Ich befinde mich in diesem Prozess, für was ich ergriffen worden bin, Christo ähnlicher zu werden. Ganz ihm gleich. Ich jage aber dieses Ziel. Also wir müssen sehen, wir befinden uns, Punkt Nummer 1, in einem geistlichen Wachstum. Zweiter Punkt, der schon erwähnt wurde, maximale Leistung. Alles daran zu geben, um dies zu erreichen. Und ich habe euch gesagt, Paulus liebte das Bild eines Athletes. Und in 1. Korinther 9 haben wir genau das gleiche Bild. Vers 24 bis 27. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Lesen wir. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam. In allem jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht andere verkündige und selbst verwerflich werde. Was sagt Paulus? Lauft so, dass ihr gewinnt. Wenn ihr am Stadion lauft, 100 Meter Lauf, wenn ihr schon mal 100 Meter gelaufen, ja, wenn ihr 100 Meter lauft und ihr einen Rucksack mitnehmt mit 50 Kilogramm Goldbarren, schön, ja, aber werdet ihr gewinnen? Ja, wenn die anderen auch so einen Rucksack haben, vielleicht schon, ja, aber sonst, nein. Du musst dich von alles trennen, was stören kann. Wenn du während dieser Lauf meinst, mal zurückblicken, zu schauen, wo die anderen sind. Was wird dann geschehen? Du wirst nur noch einsehen. Alle sind weg. Und du wirst als Letzter ins Ziel kommen. Warum? Weil du hast das Ziel nicht mehr vor Auge gehabt. Wir betonen es ja immer wieder, der Herr kommt bald. Dieser Kommen des Herrn, dass unser ganzes Leben ja dieses Ziel hat, einmal bei ihm zu sein. Wir freuen uns auf diesen Tag hin, darum auch diese Freude im Herrn und dementsprechend dieses Ziel vor Auge. Und er sagt, ich bezwinge meinen Leib. Bezwinge meinen Leib. Können auch sagen, er nimmt ja dieses Bild eines Athletes und nimmt es auf sich selbst, aber ich bezwinge mein ganzes Wesen, mein ganzes Ich, alles was ich bin. Bezwinge meinen Leib, dass ich nicht andere predige und selber verwerflich werde. Ich beherrsche ihn. Das hat mit Disziplin zu tun. Es ist so traurig zu sehen, wie oft Männer und Frauen Gottes vor allem in sexuelle Sünde fallen. Man hört immer wieder Berichte von bekannten Predigern, gesegneter Dienst über Jahrzehnte. Und auf einmal im Alter fallen sie in sexuelle Sünde. Was haben sie da zerstört? 50 Jahre Dienst. Ihr Zeugnis wurde zerstört und Jesus wurde in den Dreck gezogen. Paulus erkannt, diese Gefahr ist da. Paulus erkennt diese Gefahr ganz klar. Und er sagt, ich bezwinge meinem Leib. Beherrsche ihn. Der Teufel weiß schon, wo er uns angreifen will. Und wenn wir jetzt über sexuelle Sünde reden, wir müssen eins erkennen, wo beginnt alles? In unser Kopf, was wir sehen und was wir konsumieren. Auch dies ist ein Bezwingen. Ich bezwinge meinen Verstand, ich bezwinge meine Augen. Wir lesen über Hiob, er hat einen Bund geschlossen mit seinen Augen. Das ist ein wichtiger Gedanke. Die ganze Werbeindustrie funktioniert wie? Durch dies, was wir sehen, visuell. Das Visuelle hat eine enorme Kraft. Nochmal, Paulus sagt, ich bezwinge meinen Leib. Ich bezwinge meine Gedankenwelt und jetzt denkt einer dann, ja, wie ist dies möglich? Wie ist dies möglich? Erstmal ist es ein Prozess. Zweitens, in diesem Prozess wirst du Christo ähnlicher. Und so mehr du Christo ähnlicher wirst, wird was geschehen? Wird dein ganzes Wesen umgewandelt in der Christo-Ähnlichkeit. Ja, du hast schon proklamiert, du bist ja gestorben. Und bei Christen geht es tatsächlich um Todesauferstehung. Ich verstehe, was ich meine. Der gestorben ist, der steht wieder auf. Was soll das? Ihr müsst ihn hungern lassen. Ihr müsst ihn so hungern lassen, dass er gar keine Kraft mehr hat, aufzustehen. Es hat mit Disziplin zu tun. Mit Ausdauer laufen. Ausdauer ist ein sehr wichtiger Punkt. Weil es kann sein, dass heute nach dem Gottesdienst der eine oder andere sagt, ja, ich habe vieles erkannt, ich muss mein Leben ändern. Ich muss gewisse Sachen ändern in meinem Leben. Und wie ist das so mit Änderungen in unserem Leben? Viele nehmen sich vor, nach einer guten Jugendstunde, so ab sofort lese ich jeden Tag eine halbe Stunde Bibel. Das geht genau 2 Tage und am dritten Tag ist man schon müde, man hat gar keine Zeit und ziemlich schnell ist es weg. Aber mit Ausdauer laufen heißt, dran zu bleiben. Nicht abhängig von äußeren Umständen. Es passt mir gerade nicht, also lasse ich es. Nicht abhängig von meiner vielleicht launerischen Natur. Ja, wir sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sehr emotional sind und das kann oft ein Hindernis sein, auch im Glaubensleben. Ich bin nicht abhängig von meiner Gefühlwelt, sondern ich laufe mit Ausdauer. Ich gehe in der Gemeinde, weil Gott es von mir will. Ich gehe in der Gemeinde, weil ich weiß, darin liegt ein Segen und auch diesbezüglich, ich bin da diszipliniert. Das ist eine große Not im Reich Gottes heute, dass Geschwister, dass die Gemeindeleben oft einer, ja, wenn ich Lust habe, dann komme ich und wenn ich mal keine Lust habe, dann lasse ich es. Ich kenne einen jungen Mann und gut, mittlerweile auch nicht mehr so jung, ja, ist mein Alter. Und dieser junge Mann, ja, junger Mann, er sagte Folgendes, also nein, er sagte nicht, er lebte es. Er war wirklich, er ist einer von den diszipliniertesten Männern, wo ich kenne. Und er sagt mit dem Jungs, wo er unterwegs war, er sagte immer, es ist 22:30, ich gehe nach Hause. Sie so, warum? Es wird gerade so lustig sein, das ist schön. Aber ich will noch eine Stunde mit Gott Gemeinschaft haben. Er hat das durchgezogen, in jedem Lebensbereich. Keine andere junge Person, der steht jeden Morgen diszipliniert, eine Stunde, mindestens eine Stunde vor, dass er überhaupt irgendwas anderes anfängt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Er ist so diszipliniert, dass er erstmal Gemeinschaft mit Gott hat, dann geht er noch 20 Minuten joggen, um sein Leib auch noch ein bisschen müde zu machen oder zu wecken und dann geht es zum Arbeitswelt. Ja. Aber er hat sich vorgenommen, mit Gott voll zu tanken, mit Gott den Tag anfangen. Nochmal, wir sind unterschiedlich. Wahrscheinlich die meisten von uns haben morgen eher Mühe aufzustehen. Ja. Da braucht man mindestens 2-3 Kaffees und dann kommt man langsam, kommt es. Ja, wir sind unterschiedlich, aber Geschwister, Disziplin braucht es trotzdem. Für die Gemeinde braucht es Disziplin. Ja. Also mit Ausdauer dranbleiben, nicht von äußerlichen Umständen wird meine ganze geprägt, sondern ich laufe mit Ausdauer, ich bleibe dran. Und warum? Weil ich ein Ziel, das ist der Punkt Nummer 3, weil ich ein Ziel vor Auge habe. Nochmal Vers 12, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Ergriffe. Ich habe es schon. Es gehört mir. Ich habe eine Garantie, dass dies, was im Himmel mir erwartet, mir gehört. Lass uns kurz öffnen, Römer Kapitel 8, Vers 29. Römer 8, 29. Wir haben uns ja viel schon im Römerbrief bewegt, vor allem Kapitel 8. Und dann lesen wir, ich lese texthalber auch Vers 28 noch dazu. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er hat uns vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. So sollte es sein, Geschwister. Das werden wir einmal haben. Aber der Prozess da auf Erde ist Christo ähnlicher zu werden. Man soll erkennen, dass wir Christus gehören durch unsere Wandel. Es soll sichtbar sein, Christus herrscht über diese Leben. In dieser Person lebt Christus. Das war ja auch bei Paulus eine Bekehrung. Er war ja ein Verfolger der Gemeinde.
Und für die Gemeinde war es schwer am Anfang. Ja, ist er jetzt alles okay bei ihm? Ist er jetzt einer von uns oder nicht? Und auf einmal wird er zu diesem Eiferer für Christus. Sodass durch ein Paulus die ganze römische Reich erreicht wurde mit dieser frohen, rettenden Botschaft. Weil er war ergriffen von dieser Botschaft. Ergriffen von Christus. Er hat nur noch ein Ziel gehabt in seinem Leben. Christus sollte proklamiert werden. Durch Tat und durch eigene Leben. Alles zur Ehre Gottes. Und für dies braucht es was? Fokussiert zu sein. Vierter Punkt. Vers 13. Philipper, Kapitel 3, Vers 13. So, da haben wir es. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Eines aber tue ich, sage ich, vergesse, was dahinter ist. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir haben das gestern über Vergebung gesehen. Aber oft, wenn wir hysterisch werden, werden wir historisch. Kennen wir das? Das ist etwas Fatales. Ja, aber du hast damals auch das und das und das. Wenn du es ihm vergeben hast, warum weißt du es noch? Verstehen wir es? Wenn wir hysterisch sind, werden wir historisch. Es ist wichtig, dass wir wie ein Athlet im Laufbahn, im Wettkampf, von gar nichts mehr beeinflusst werden, sondern das Ziel vor Auge haben. Dass wir alles ablegen, Sünde, Streit, Bitterkeit. Und Geschwister, ich will das mit Demut sagen, aber unter Christen gibt es so viel Bitterkeit. Unter Christen gibt es so oft diese Rivalität, das Besserwissen, das Mangel der Unterordnung. Ein falsches Verständnis von Gottes Maßstäbe. Man ist so oft auf sein Recht, man pocht auf sein Recht. Und man ist bereit, zerstören, um seine eigene Wille durchzuziehen. Und nicht die Wille Christi. So tragisch, so tragisch. Und ich begegne viele Christen, viele Gemeinden. Und das sieht man überall leider. Und man fragt sich dann, wo ist Christus? Wo ist Christus in diese ganze menschliche Art des Kämpfen? Wir kämpfen nach geistlicher Art. Und wenn du mal ein Problem hast, wo wirklich ein Problem ist, wo beginnst du damit? Bei Gott. Bete. Verändere dich selbst erst. Frage, Herr, wo stehe ich falsch? Und bring dein Anliegen vor Gott und lass ihn kämpfen. Aber oft machen wir es nicht. Wir beginnen mit anderen zu reden. Klatsch und Trat und wir zerstören. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Und das zerstört alles. So sind wir oft. Da müssen wir so aufpassen. Und Paulus sagt, ich vergesse, was dahinter ist. Ich will mich von nichts beeinflussen lassen. Ich will nach vorne schauen und das Ziel erreichen. Nochmal, ich strecke mich aus nach dem, was vor mich liegt. Strecke aus, max, bis aufs Maximum. Auf was? Auf Jesus Christus hin. Ihm ähnlicher zu werden. Er sagt Vers 14, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Der Kampfpreis. Was für ein Preis? Welcher Preis? So sein wie Christus. Ewig bei ihm zu sein. Ewig in der Gegenwart Gottes. Und das gibt uns ja auch diese Motivation, auch die Motivation sein, der Preis. Der Preis war's. Erstmal, eins sollte man immer vor Augen sein. Warum sind wir, was wir sind? Warum bist du ein Kind Gottes? Weil du es verdient hast, aus Gnade. Warum ist Christus gestorben? Weil die Sünde uns trennte von Gott. Die Sünde ist grausam. Geschwister, die fragen uns, hast du die Sünde abgelegt? Hast du alles, was dich zur Sünde verführt, abgelegt? Hast du alles, was dich Christus gemeint, abgelegt? Und bist du umgewandelt worden? Bist du in diesem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden? Durch den Geist, der in dir wohnt? Paulus sagt, Vers 15, das ist so wichtig, da sehen wir auch die Wichtigkeit von Gemeindeleben. Lasst uns alle, die wir so gereift sind, Vers 15, gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn wir über etwas anderes denkt, so wird auch Gott euch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Erstmal, gereift, was will er damit sagen? Sind wir es wirklich? Haben wir wirklich erlebt, was wir mal waren und was wir jetzt sind durch Christus? Wenn ja, leg alles ab und bleib in diesem Prozess. Und es heißt, lasst uns alle in diesem Prozess, in unserem Wandel auf Erde, sind wir nicht allein. Bei uns in der Gemeinde, die Kinder, die singen oft ein Lied, ist Schweizerdeutsch, es gibt kein Solo-Christ. Ja. Ein Solo-Christ, das geht gar nicht. Wenn du meinst, du brauchst die Gemeinschaft nicht, dann fällt dir das Wichtigste, was Gott dir auf Erde geben will. Gemeinschaft, Gemeindeleben ist von enormer Wichtigkeit. Die Gemeinde ist was? Leib Christi. Gemeinde ist Leib Christi. Und das ist tatsächlich so, Geschwister. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gespürt habt, aber es geschieht mir so, ich bin viel unterwegs, in vielen Gemeinden. Und wo werde ich am meisten gestärkt? In der eigenen Gemeinde. Dann, wenn ich einfach sitzen kann, mitsingen darf, mitbeten darf und ermutigt durch einen anderen Bruder, der das Wort verkündigt. Es hat Kraft. Gemeinschaft hat Kraft. Das gemeinsame Gebet hat Kraft. Wenn man irgendwas bewegen will, gemeinsames Gebet, miteinander, füreinander, Christo im Zentrum. Und er ruft sie, seid alle, die wir gereifen, so gesinnt sein. Darum brauchen wir Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu ermutigen. Vielleicht machen wir auch zu ermahnen. In Liebe, in Demut, in Freundlichkeit. Uns gegenseitig zu stärken, um gemeinsam, was? Gemeinsam Christo ähnlicher zu werden. Gemeinsam dieses wunderbare Ziel vor Augen zu haben, einmal ewig bei ihm zu sein. Und Geschwister, wir sind auf der Durchreise. Und Gott hat uns auserwählt, uns Gemeinde, jeder Einzelne der wiedergeborene Christ, um diese verlorene Welt zu erreichen. Und die Gemeinde sollte diesen Auftrag tun, indem wir Christo ähnlicher werden. Wenn ein Ungläubiger im Raum kommt, soll er eins merken. Da wohnt jemand anders. Da wohnt jemand, wo ich nicht kenne. Christus. Erkennt man es in dein Leben? Erkennt man es in unser Familienleben? Erkennt man es durch unser Verhalten im Arbeitsplatz? In unserem Umgang mit unseren Mitmenschen? Erkennt man es in der Gemeinde? Dies muss jeder selber antworten. Aber eins doch zum Schluss. Wenn du heute da sitzt und du sagst, und du innerlich gekommen bist, ja, ich bin zufrieden mit meinem geistlichen Leben, dann kann ich dir nur eins sagen, Paulus war nicht zufrieden. Paulus war in einem Prozess. Und erst am Ende seines Lebens konnte er sagen, ich habe das Ziel erreicht. Wir sind noch nicht am Ende. Und deshalb, lass uns das heute und jetzt ganz, ganz zur Ehre Gottes leben. Und wie Paulus es sagt, ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Ich möchte noch mit Gebet schließen. Ja, aber Vater, ich danke dir für dieser wunderbare Zeugnis eines Paulus, wie er sich bekehrt hat. O Herr, er war einer der größten Juden seiner Zeit. Er hatte eine Karriere, wie die wenigsten damals hatten. Aber da, wo du dich ihm offenbart hast, hat er eins erkannt. In Christus habe ich so viel mehr. In Christus habe ich Sicherheit. In Christus bin ich gerecht. In Christus bin ich heilig. In Christus ist all meine Schuld vergeben worden. Und aus eigener Leistung kann ich ja Gott nicht befriedigen. Christus hat alles vollbracht. Aber Paulus erkennt auch, Herr, dieser Kampf, wo wir uns befinden. Und er erkennt diese geistliche Disziplin, in der wir alle leben sollten. Und danke für dieses Zeugnis eines Paulus, der es uns so klar weitergab. Ich möchte beten für uns als Gemeinde, für uns als Geschwister im Glauben, Herr, dass wir ein Ziel vor Augen haben, ständig. Dass in jeder Aktivität unseres Lebens, alles, was wir tun, ja, die kleinste Sache überhaupt, Herr, dass wir dies vor Augen haben, allein zur Ehre Gottes, Herr. Du siehst uns, ich möchte einfach beten, dass, wenn heute jemand erkannt hat, er muss Sachen verändern. Er muss dies und jenes entfernen. Er muss Prioritäten wieder neu setzen. O Herr, dass es nicht nur eine Erkenntnis bleibt, sondern dass es aktiv wird. Dass es zur Realität wird. Sodass wir alle, einzeln und gemeinsam, immer dir ähnlicher werden. Und Herr, danke, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen müssen. Und wir wissen, du bist ja da. Du bist mit uns, für uns. Dein Heiliger Geist wohnt in uns. Und du gibst uns den Kraft. Du bist der, der zu uns heute geredet hat. Lass sichtbar sein, Herr, dass wir Errettung erlebt haben und dass du in uns wohnst. So beten wir, Maranatha, komme bald. Amen. Amen.